ARD.
RE1 fällt heute aus. Grund dafür ist ein kurzfristiger Fahrzeugausfall. Wir bitten um Entschuldigung.
Von uns auch wirklich sorry für die Verspätung. Und danke fürs Warten. Es gibt ein Foto von Richard Lutz vom Juni 2017. Lutz ist da gerade 3 Monate Bahnchef.
Meine Damen, meine Herren, willkommen an Bord und willkommen zu dieser Weltpremiere.
Lutz sitzt vorne im ICE, im Führerstand. Das erste Mal in seinem Leben. Und er macht ein Selfie. Neben ihm der Lokführer, hinter ihm eine Brücke.
Denn Sie sind die ersten Gäste überhaupt, übrigens mich eingeschlossen, die auf der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse fahren dürfen und können.
Endlich. Berlin-München in 4 Stunden. Die größte Angebotsverbesserung seit Gründung der Deutschen Bahn AG. Das wichtigste Verkehrsprojekt der deutschen Einheit.
Ab durch die Mitte und mitten rein in das Herz des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer 8, VDI 8.
Ich habe noch nie ein Foto von Richard Lutz gesehen, auf dem er glücklicher aussieht.
Ja, wir haben VDI 8 im Zeitplan und im Kostenplan umgesetzt. Darauf sind wir stolz. Und ja, insofern gibt es nichts, worauf man heute irgendwie traurig gucken sollte. Es ist ein toller Tag.
Die frühesten Pläne, die Johanna und ich gefunden haben, aus den 90ern. Da soll VDE 8 am 1. Januar 2000 in Betrieb gehen und 12,4 Milliarden Mark kosten. Dann 17 Jahre später, als Lutz die Strecke eröffnet, 2017. Da sind es schon 10 Milliarden Euro und die Strecke ist da noch gar nicht fertig. Auch heute noch nicht. Nördlich von Nürnberg, da wird VDE 8 gerade noch 4-gleisig ausgebaut. Und in Fürth soll noch ein Tunnel dazukommen für Güterzüge. Und wenn das alles fertig ist, dann wird VDE 8 13 Milliarden Euro gekostet haben. Und auch andere Neubaustrecken sind am Ende ziemlich teuer geworden. Köln-Frankfurt 6 Milliarden, Nürnberg-Ingolstadt 3,6, Wendlingen-Ulm 4 Milliarden. Alle am Ende mindestens doppelt so teuer wie geplant. Nur, warum eigentlich? Warum sind Neubaustrecken in Deutschland oft so unfassbar teuer? So teuer, dass schon seit Jahren kaum noch neue Strecken gebaut werden. Dass die Bahn manche Strecken gerade nicht mal weiter plant, weil wer soll das bezahlen? Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer fahren. Folge 5. Dinge, die Neubaustrecken teuer machen. Dinge, die Neubaustrecken teuer machen. Teil 1. Die Schienenfreunde. Von den vielen Dingen, die Neubaustrecken teuer machen, sind manche einfach richtig seltsam.
Hallo. Freut mich. Ja.
Ich bin mit Martin Murphy verabredet.
Das ist egal, ich bin da nicht im Spiel.
Murphy ist Investigativjournalist. Und ich will mit ihm über die seltsamste Story sprechen, über die er je berichtet hat.
Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken, was sie gemacht haben.
Das Ganze spielt im Jahr 2011. Murphy schreibt für das Handelsblatt. Er schreibt damals als erster Journalist über ein Kartell, das die Deutsche Bahn eine Menge Geld gekostet hat. Die Schienenfreunde.
Schienenfreunde hört sich ja niedlich an, aber das ist ein sogenanntes Hardcore-Kartell. Das heißt, das ist bis in den kleinsten Winkel durchorganisiert gewesen und mit einer hohen kriminellen Energie umgesetzt worden.
Die Schienenfreunde. Das war ein illegaler Bund von Schienenherstellern. Vor allem ThyssenKrupp und Fürstalpine. Es sind aber auch kleinere Firmen dabei. Und Manager von diesen Schienenherstellern, die sprechen die Preise für Schienen jahrelang untereinander ab.
Die haben sich, die haben zusammen gegessen, die haben zusammen eine Menge getrunken und parallel haben sie den Rechner aufgeklappt und da wurde genau aufgeteilt, bis auf die Tonne, wer welchen Auftrag bekommt.
Wie geht das? Wie funktioniert so ein Kartell? Okay, sagen wir, wir sind die Schienenfreunde. Wir sitzen hier, wir haben unsere Rechner aufgeklappt und den nächsten Auftrag, den soll ich kriegen. Für, sagen wir, 100 Euro.
Wenn die jetzt alle fair gegeneinander antreten würden, dann würde der Preis natürlich nicht bei 100 Euro liegen, sondern da würden die sich einen Wettkampf leisten und zwar einer Preisspirale nach unten.
Der erste sagt 100, der zweite sagt, ich mach's für 95.
Genau, und dann geht es weiter runter.
Weiter runter ist nicht gut. Ich will ja 100 Euro haben.
Wenn dann aber alle sagen, naja, wir steigen mal oben ein, ziemlich weit oben, und wir steigen relativ früh aus, dann kriegt der jetzt...
Also, du sagst 120, du sagst 110, und dann komme ich und sage, ich mach's für 100. Und dann geht einfach niemand mehr drunter.
Dann kriegt der, der es kriegen soll, das zu dem Preis, zu dem wir das sehen wollen. Da kann die Bahn noch so viele Auktionen veranstalten. Es kommt immer bei diesem Preis raus.
Murphy weiß das alles ziemlich genau, wie das damals gelaufen ist. Er hat nämlich mit fast allen Schienenfreunden gesprochen. Auch hier, wo wir gerade Kaffee trinken. In Berlin, in der ständigen Vertretung.
Und die Leute haben mir auch gebeichtet, ne?
Die Schienenfreunde erzählen Murphy nicht nur, wie sie Preise abgesprochen haben, sondern auch, wie die Treffen damals oft abgelaufen sein sollen. Erst ins Restaurant, dann ins Bordell. Über Jahre.
Leute haben mir genau beschrieben, was dort alles passiert ist. Nicht, dass ich gesagt habe, ich will es wissen, aber die haben mir Gewissen erleichtert.
Hier in Berlin treffen sich die Schienenfreunde meistens im Bellamy. Gibt's heute nicht mehr, aber lange eins der nobelsten Bordelle in Deutschland.
Da wurde jetzt nicht nur Champagner getrunken?
Natürlich nicht, nee. Also da steht da eine Flasche Wein, 500 Euro. Das ist natürlich keine Flasche Wein, sondern das ist natürlich eine Prostituierte, die bezahlt wurde.
Aber was hat die Prostituierte mit Schienen zu tun?
Die sind ja nicht alleine reingegangen. Die sind ja zum Teil in Gruppen da reingegangen und haben sich mehrere Frauen gleichzeitig genommen. Und haben dann kunterbunt untereinander, miteinander.
Aber warum?
Weil du ein Geheimnis hast dann. Du hast neben deinem normalen, in Anführungszeichen, deinem Leben, dein Familienleben, deinem Berufsleben, hast du eine geheime Welt mit Leuten, mit denen du eine hochkriminelle Aktivität betreibst. Und das zwingt dich dazu, weil du Teil dieser Gruppe bist. Wenn du da auspackst, na, was passiert dann wohl? Was wird dann über dich erzählt? Was erfährt deine Familie dann? Du wirst aus deinem normalen Leben entführt. Das ist auch ein ganz gezielter Prozess, den kann man auch in anderen Kartellen beobachten, dass diese Prostitution halt auch zu so einem Geheimzirkel verwendet wird. Bewusst oder unbewusst, das vermag ich da jetzt nicht zu sagen, aber Fakt ist, dem ist so.
Es klingt ja extrem so mafiöse Verhältnisse.
Das ist ja natürlich mafiöse Verhältnisse.
Die Schienenfreunde sind natürlich keine echte Mafia mit Schutzgeld, Gewalt, Waffen. Und was da genau passiert ist bei den Bordellbesuchen, ob es wirklich darum ging, dass niemand auspackt, das konnten wir nicht mehr nachvollziehen. Aber die Schienenfreunde wissen natürlich, das, was sie da tun, das sollte besser nicht auffliegen. Wenn man zum Beispiel am Telefon über Preise spricht, dann getarnt als Aktienwerte oder manchmal als Lottozahlen. Und natürlich niemals den echten Namen sagen.
Das meine ich mit hoher krimineller Energie. Die wussten, das, was sie da tun, darf nicht auffliegen. Die haben sich ja auch so Codenamen gegeben. Hannibal Lecter, Domina und so weiter. Also
der Hannibal Lecter, Domina, Brüderchen, Jedi, Bleichgesicht, Nuttenprinz. Und dann gibt es den Namen, den alle haben wollen. Weil es natürlich auch bei den Schienenfreunden darum geht, Wer ist der Boss?
Es ging um den Titel Schienenpapst. Na, den hatte einer von ThyssenKrupp, der hieß Schienenpapst. Und diesen Titel wollte unbedingt ein Vertreter von Voestalpine ihm abnehmen.
Was muss man machen, um Schienenpapst zu werden?
Man muss der Größte, der Stärkste, der Mächtigste sein. Und man muss von den anderen so anerkannt sein. Also kleine Jungs im Sandkasten.
Nur, was ist, wenn einer kommt, der nicht mitspielen will? In den Nullerjahren kauft der größte Stahlkonzern der Welt, ArcelorMittal, das polnische Stahlwerk Huta Katowice. Und ArcelorMittal unterbietet die Schienenfreunde. Und wenn plötzlich einer so viel billiger ist, dann kann natürlich schon auffallen, dass die anderen eigentlich ganz schön teuer sind. Der erste Schienenfreund, der redet, darf Kronzeuge werden, muss also weniger Strafen befürchten. 2011 zeigt sich Voestalpine selbst an. Das Bundeskartellamt ermittelt und die Staatsanwaltschaft. Die Schienenfreunde fliegen auf. Bei den Strafen geht es am Ende nur um die letzten 10 Jahre. Weil nur die sich wirklich nachweisen lassen. Von 2001 bis 2011. Aber schon in diesen 10 Jahren geht es um sehr, sehr viel Geld. Es sind auch andere lokale Verkehrsunternehmen betroffen. Aber allein die Deutsche Bahn hat in diesen 10 Jahren hunderte Millionen zu viel bezahlt. Murphy schätzt sogar 1 Milliarde. Wobei, streng genommen hat das am Ende ja nicht die Bahn bezahlt. Weil, ihr erinnert euch, Aus- und Neubau zahlt ja der Bund. Und es gibt auch diesen Vorwurf, dass die Bahn damals vielleicht nicht so genau hingeschaut hat. Vor ein paar Jahren gab es da auch mal einen Fall vor dem Landgericht Frankfurt. Da ging es um Schadensersatz für die Bahn. Und da hat das Gericht diese Schadensersatzklage der Bahn erstmal zurückgewiesen. Die Bahn hat da Berufung eingelegt, da ist also, Stand heute, nichts entschieden, nichts rechtskräftig. Aber in diesem ersten Urteil, da hat das Gericht gesagt, MitarbeiterInnen der Bahn hätten dieses Kartell schon viel früher entdecken müssen. Oder wie das dann offiziell heißt, grob fahrlässige Unkenntnis. Und es gibt auch eine Theorie, warum die Bahn vielleicht nicht so genau hingeschaut hat. Weil das sind ja nicht nur Schienenfreunde, das sind ja auch Kunden. ThyssenKrupp zum Beispiel. Kunde bei der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo. DB Cargo geht's schlecht, auch damals schon. Und damals, in den Nullerjahren, da will die Bahn ja an die Börse.
Und so ein Investor, der guckt auf die ganzen Segmente und sagt so, okay, Personenverkehr läuft ja so, Fernverkehr läuft so, Nahverkehr läuft so. Im Güterbereich schreibt ihr hohe Verluste, das ist ein Problem. Also das heißt, jeder Euro, der diesen Verlust kleiner macht, ist ein sehr hochwillkommener Euro, weil es diesen Weg an die Börse erleichtern würde.
Wir haben natürlich auch die Bahn gefragt, was die dazu sagt. Und die Bahn schreibt uns, dass sie bis zu der Aufdeckung durch einen Kronzeugen beim Bundeskartellamt keine Kenntnis von den illegalen Kartellabsprachen gehabt habe. Alle Vorwürfe, die was anderes behaupten, weist die Bahn entschieden zurück.
Es gibt nur einen einzigen Geschädigten in diesem ganzen Prozess. Und das ist der deutsche Staat. Der Geschädigte, das sind wir. Das sind wir Bürger, weil wir mehr bezahlt haben für Schienen.
Murphy geht davon aus, dass jede Schiene am Ende 1/3 zu viel gekostet hat. 1/3 Kartellbonus. Und zwar wirklich jede Schiene.
Jede einzelne Schiene ist abgesprochen. Jede einzelne.
Wir schauen uns ja 2 Fälle genauer an. Aber wenn da Schienen verbaut wurden, wurden die abgesprochen?
Ja. Jede einzelne Schiene, die du siehst, ist abgesprochen.
Jede einzelne Schiene, sagt Murphy, bis zum Ende des Kartells. Bis 2011. Bis 2011, da sind zum Beispiel die Schienen für Frankfurt-Köln verbaut. Mehrere Abschnitte zwischen Karlsruhe und Basel. Oder die Schienen für Nürnberg-Ingolstadt. Bis 2011 sind auch die ersten Schienen für VDE 8 verbaut. Und wenn die Bahn damals auf der Main-Neckar-Bahn im südhessischen Dschungel. Ein Überholgleis wieder aufgebaut hätte, das sie damals eigentlich hätte wieder aufbauen sollen.
Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf größere Baustellen, sondern auch, weil wir schauen uns zum Beispiel auch so einen Fall an, wo ein Überholgleis wieder aufgebaut werden sollte.
Auf das.
Und wenn das aufgebaut worden wäre, wäre es betroffen gewesen?
Ja. Ja. Sogar die Bauschienen. Man legt ja manchmal, wenn man so einen Tunnel baut, zieht man erstmal ein paar Schienen rein. Auch die Bauschienen dafür, die man nachher wieder wegnimmt, auch abgesprochen. Es gibt keinen Meter, der nicht unter das Kartell fiel.
Dinge, die Neubaustrecken teuer machen, Teil 2. Tunnelland. April 2008. Die Schienenfreunde sind noch nicht aufgeflogen und im Nirgendwo von Sachsen-Anhalt findet ein Gottesdienst statt. In einer Baugrube. 200 Menschen im Anzug und mit Bauarbeiterhelmen. Vor allem Männer. Gekommen, um eine Maschine zu feiern.
Modernste Technik und was man hier sieht mit einer solchen Bohrmaschine, das ist ja etwas, was alle Männerherzen höher schlagen lässt.
Diese Bohrmaschine wird heute getauft. Auf den Namen Brigitte. Nach der Frau des Ministerpräsidenten. Brigitte, die Frau des Ministerpräsidenten, schneidet ein Band durch und Brigitte, die Bohrmaschine, kann loslegen. Brigitte bohrt jetzt einen Tunnel für VDE 8 zwischen Erfurt und Halle. 6,8 Kilometer, 11 Meter Durchmesser, also so groß wie ein dreistöckiges Haus. Es gibt auch noch einen zweiten Tunnel, direkt nebendran, für die Gegenrichtung. Den bohrt aber nicht Brigitte, sondern Elga. Nach der Frau des Verkehrsministers. Wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert. 2008, da streitet die Bahn gerade vor Gericht drüber, ob das irgendwie wirtschaftlich zumutbar ist, ein Überholgleis wieder aufzubauen. Eigentlich ist das eine Zeit, Ära Medorn, Börsengang, da geht's bei der Bahn um jeden Euro. Und gleichzeitig bohren Brigitte und Elga da einen Tunnel für 270 Millionen. Einer von 27 Tunneln nur für VDE 8. Einer von 750 Tunneln im Netz der Deutschen Bahn. Und wenn man jetzt schaut, welche Strecken sollen denn als nächstes gebaut werden? Was steht denn im aktuellen Bundesverkehrswegeplan in der wichtigsten Kategorie vordringlicher Bedarf? Dann sind auch das nochmal 202 Kilometer Tunnel. Eigentlich, weil es da auch immer zwei Röhren gibt, 404 Kilometer. 404 Kilometer Tunnel. Also, als würde man VDE 8 nochmal bauen, von Nürnberg nach Berlin, komplett im Tunnel. Und die Frage ist, warum? Warum so viele Tunnel?
Ich sehe schon Tunnel.
Guck mal hier, Tag der offenen Tür. Oktober 2010, da durfte man in den Tunnel reinlaufen.
Ja.
Da würde ich ja auch was für geben.
Jetzt. Tunnel. Ein bisschen in der Recherche drin, warum werden eigentlich in Deutschland so viele Tunnel gebaut?
Dann würde ich gerne noch über Tunnel sprechen. Und die Frage, werden in Deutschland zu viele Bahntunnel gebaut?
Man fährt ja schnell durch, man sieht ja kaum
was. Ja eben, also, und man merkt auch oft gar nicht, dass der Tunnel vorbei, also man merkt gar nicht, ist man jetzt auf einer Brücke oder in einem Tunnel gerade raus, gerade rein. Also, das ist schon.
Die Heilige Barbara. Das,
ah,
war, aber
genau.
Für den, das war für den Finne-Tunnel.
Aber auch im
Hätten Sie sich auch gewehrt, wenn es kein Tunnel geworden wäre, sondern... Herr Lutz, ich würde da gerne noch mit Ihnen über Tunnel sprechen.
Oh Gott.
Johanna.
Charlotte.
Ich würde ja gerne noch mit dir über Tunnel sprechen.
Na endlich.
Du hast dich ja jetzt sehr lange mit Tunneln beschäftigt. Monatelang. Erzähl uns von Tunneln.
Also,
Dass in Deutschland so viele Tunnel gebaut werden, das haben uns ja von Anfang an sehr, sehr viele Menschen in diesem Podcast erzählt. Vor allem natürlich die, die damals gegen die Erfurt-Beule waren, also gegen die Route durch den Thüringer Wald. Da war zum Beispiel Hans-Peter Hadeber, der Bahnmanager.
Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke. Und so geht er weiter.
Das war der, der schon Anfang der 90er in einem Artikel geschrieben hat, anonym damals, das mit diesen ganzen Tunneln, das macht gar keinen Sinn.
Ja, die wird jetzt immer schlimmer, diese Liebe zum Tunnel.
Dann natürlich Martin Viereck, der Verkehrsplaner. Der, der sich damals die Alternativroute für VDE 8 überlegt hat.
Und wie viele Tunnel hätten Sie gebaut
auf der Gesamtstrecke? Fast gar keine.
Oder auch Andreas Ilse.
Durch diese verkehrspolitische Irrsinn, dass man so viel Geld in Tunnel setzt.
Einer von den Anwohnern, die damals ja gegen Tunnel geklagt haben.
Also ich opfere doch für dieses sinnlose Vorhaben nicht mein Grundstück.
Not in my backyard. Genau, die NIMBYs. Das war übrigens der Tunnel, den Brigitte gebohrt hat.
Und Elga.
Und Elga. Der Finne-Tunnel.
Mit einer solchen Bohrmaschine, das ist ja etwas, was alle Männerherzen höher schlagen lässt.
Aber diese Tunnelkritik, die kommt jetzt nicht nur von Leuten, die was mit VDE 8 zu tun hatten. Es gibt schon auch ganz schön viele Verkehrsexperten, die sagen, in Deutschland übertreiben wir es ein bisschen mit unseren Tunneln.
Werden in Deutschland zu viele Bahntunnel gebaut?
Je nachdem, wen Sie fragen. Also ich glaube, wir haben da ein massives Problem.
Zum Beispiel Christian Böttger, der Bahnexperte in Deutschland.
Hm. Also es gibt natürlich Sachen, wenn Sie ein Bergmassiv durchqueren müssen oder unter einem Fluss durch, ja, so dann ergibt sich das manchmal auch. Aber deswegen, also wenn Sie sich mal so die Strecken im Flachland angucken, dann geben wir da in Deutschland schon sehr, sehr viel Geld dafür aus. Ja.
Oder auch Arno Luik, Bahnjournalist.
In meinem nächsten Leben werde ich eine Tunnelbohrmaschine. Die Bahn garantiert mir dann lebenslangen Profit.
Bernhard Knieriem von Allianz pro Schiene.
Aber mein Eindruck ist auch, dass wir auf vielen der neuen Strecken jetzt sehr viel mehr Tunnel planen, als es eigentlich geografisch notwendig wäre.
Oder auch Heiner Monheim, Mobilitätsforscher.
Ich sage immer, das ist eine Tunnelmanie oder eine Tunnelkrankheit.
Also es gibt schon auch Leute, die das anders sehen. Die sagen, es sind nicht so viele Tunnel. Oder zumindest geht halt nicht anders.
Also Deutschland baut nicht überflüssige Tunnel.
Also aus meiner Sicht werden nicht zu viele gebaut.
Herr Lutz, würden Sie sagen, dass in Deutschland zu viele Tunnel gebaut werden?
Wenn Sie eine kurze Antwort wollen, nein, weil...
Aber es gibt schon auch gute Gründe zu sagen, die kurze Antwort ist ja, Deutschland baut zu viele Tunnel. Also es gibt eigentlich drei große Probleme mit Tunneln. Okay. Erstes Problem, Tunnel sind einfach richtig teuer. Also es kommt natürlich immer auf den Tunnel drauf an, aber man kann so grob sagen, eine Strecke mit Tunnel ist 5 bis 10 Mal so teuer wie eine Strecke ohne Tunnel. Dann zweites Problem, Tunnel sind einfach richtig, richtig schlecht fürs Klima. Liegt vor allem daran, dass die hauptsächlich aus Beton und Zement bestehen. Also der Finne-Tunnel zum Beispiel, wenn man sich den mal vorstellt, das sind 7 Kilometer, 11 Meter Durchmesser, nur Beton und Zement. Also man kann grob sagen, 1 Meter Tunnel sind 10 Tonnen CO2. Und 10 Tonnen CO2, damit kann man 2 Mal mit dem Auto um die Erde fahren. Für 1 Meter Tunnel. Also eigentlich würde man wirklich sagen, wir bauen nur die Tunnel, die wir unbedingt brauchen.
Klassischerweise wahrscheinlich, da ist ein Berg. Und deshalb brauche ich einen Tunnel. Also Gotthard oder jetzt der Brenner Basistunnel, da sind halt die Alpen. Ist ja schon auch fürs Klima gut, wenn wir da einen Tunnel bauen können.
Mhm. Aber da sagen viele Verkehrsexperten eben, wir bauen nicht einfach nur viele Tunnel, wir bauen vor allem viele sinnlose Tunnel.
Was sind denn so die Top 3 der unnötigen Tunnel aus Ihrer Sicht?
Naja, nehmen Sie die Tunnel auf Erfurt. Der Thüringer Wald-U-Bahn. Die sind alle unsinnig.
VDE 8 mit der Erfurt-Beule. 27 Tunnel.
Auf grüner Wiese hätte es da sicher andere Entscheidungen geben können mit weniger Tunneln.
Einmal Erfurt auf der VDE 8 und auf der Strecke Köln-Rhein-Main war es zum Beispiel Limburg, das mit angebunden werden sollte.
Köln-Frankfurt. Gleiches Thema. 30 Tunnel und auch da wurde über eine andere Route diskutiert.
Also richtig unsinniger Tunnel. Also Stuttgart 21 natürlich.
Allein im Untergrund von Stuttgart über 60 Kilometer Tunnel gebaut.
Und Stuttgart 21, dieser unterirdische Bahnhof, 11 Tunnel. Also es gibt eine Menge Beispiele und dann gibt es halt auch noch die Tunnel, die noch gar nicht gebaut sind.
Es gibt aktuell ein paar so unsinnige Projekte, wo jetzt Tunnels vorgesehen werden.
Offenburg wird eben immer genannt.
Da hat es einen langen Streit gegeben, ob die oben drüber fahren sollen oder unten durch.
Offenburg, sehr umstrittener Tunnel. Da wird einmal quer durch die Stadt durch ein Tunnel gebohrt, nur für Güterzüge.
Und wenn Sie sich mal angucken, wie sehr man sich da verhakt hat, so in Rosenheim oder sowas, das ist schon ziemlich schwierig.
Rosenheim, die Zulaufstrecke zum Brenner in Bayern. Das ist eine relativ flache Gegend und trotzdem soll da die Strecke 60% im Tunnel verlaufen.
Es gibt zum Beispiel eine Neubaustrecke, die geplant wird zwischen Frankfurt und Fulda.
Gigantische Tunnelstrecke von Stuttgart nach Ungewohnt.
Neubaustrecke statt Ausbau.
Bahnprojekt Fulda-Gerstungen dort. Und die soll auch zu weit über 80% im Tunnel sein.
Wir kriegen, in München kriegen wir gerade den Tieftunnel für die Münchner S-Bahn.
Hätte man, so wie es aussieht, eine Neubaustrecke sogar geplant.
Heute machen wir völlig sinnlose Tunnel.
Wobei die Bahn ja auch viele Strecken jetzt erstmal gestoppt hat. Tunnel Offenburg, das ist ja Rheintalbahn zwischen Basel und Karlsruhe, wird erstmal nicht weiter geplant. Brenner Nordzulauf, erstmal Planungsstopp. Auch die Neubaustrecke Mannheim-Frankfurt, die schon seit 30 Jahren hätte kommen sollen, da beim südhessischen Dschungel, wird erstmal nicht weiter geplant. Also das wird alles aller Wahrscheinlichkeit nach schon kommen. Aber erstmal sagt die Bahn, wäre schon schön, wenn dann auch ein bisschen mehr Geld da wäre. Genau. Das Ding ist nur, wir wollen ja Neubaustrecken, eigentlich. Und wenn wir da überall so viele Tunnel bauen, selbst wenn da gar kein Berg ist, dann werden wir diese Strecken nicht alle bauen können, weil die einfach viel zu teuer werden.
Wenn wir nicht 500 Milliarden Sondervermögen komplett in Tunnel stecken.
Also wenn wir jetzt selbst im Flachland Tunnel als normales System also akzeptieren, dann wird der Bahnbau also endgültig auch zum Stillstand kommen, weil das nicht finanzierbar ist, ja.
Man fragt sich ja schon so ein bisschen, warum? Also warum so viele Tunnel, wenn das ein Klimaproblem ist, wenn das ein Geldproblem ist und wenn man sagt, da ist jetzt auch nicht überall ein Berg?
Ja. Und da habe ich das Gefühl, gibt es schon sehr unterschiedliche Theorien zu, also zu dem Warum. Erstmal vielleicht eine Nischentheorie, die wahrscheinlich noch nicht alles erklärt, aber vielleicht schon ein bisschen was.
Also es liegt erstmal an dem Geschlecht der Entscheidungsträger. Das sind ganz überwiegend Männer und Männer neigen dazu, ich sag mal, leicht größenwahnsinnig zu werden und diese Varianten zu wählen, die eben nicht sehr effizient sind.
Und was man hier sieht mit einer solchen Bohrmaschine, das ist ja etwas, was alle Männerherzen höher schlagen lässt.
Die Männerherzentheorie.
Die Männerherzentheorie. Dann gibt es die Theorie, dass viele Tunnel vor allem für Anwohner gebaut werden. Also die Leute, die an der Neubaustrecke wohnen.
Die Nimbys.
Die Nimbys, genau. Und es gibt in Deutschland ziemlich viel Beteiligung von Anwohnenden bei dem Bau von Neubaustrecken. Und wenn die sich querstellen, dann können die so einen Prozess ewig in die Länge ziehen.
Also die Befürchtung ist immer, dass die Bahnstrecke sehr laut ist.
Bei einer oberirdischen Eisenbahnstrecke für jedes Fensterbrett im Umkreis von 500 Metern eine Lärmschutzberechnung durchführen. Und das spart man sich, wenn man einen Tunnel baut.
Der politische Trade-off ist eben der, dass man sagt, wenn sie das nicht machen, kriegen sie teilweise gar keine Infrastruktur mehr durch.
Und deswegen ist dann so eine bevorzugte Lösung in der Region oft, dass man sagt, oh, dann vergraben wir doch die Bahnstrecke in den Tunnel, dann kriegt das keiner mit.
Die NIMBY-Theorie.
Die NIMBY-Theorie. Offenburg zum Beispiel und der Tunnel in Rosenheim, das sind beides Lärmschutztunnel. Und das ist auch das, was Richard Lutz meint, wenn er sagt, nein, es werden nicht so viele Tunnel gebaut. Weil ohne Tunnel kriegt man eine neue Strecke halt oft gar nicht mehr durch.
Weil ich kann es ja nicht gegen die Bevölkerung bauen, wo es dann eben Gemeinden gibt, die ja sagen, wegen Lärmbelästigung möchte ich gerne irgendwie da auch einen Tunnel haben. Ja? Aber wenn irgendwie wir dann auf Ebene Null dann sozusagen durch die Städte brettern und irgendwie die Menschen da keinen Spaß dran haben, kann ich durchaus verstehen, dass in der Abwägung von solchen Projekten auch der ein oder andere Tunnel, den ich rein verkehrlich, betrieblich nicht bräuchte, dann trotzdem gebaut wird.
Und dann gibt's noch diese Theorie.
Also einfach die tunnelreichere Trasse ist die für die großen Baufirmen die interessantere Trasse.
Ich spreche sehr oft von der Tunnelmafia.
Die Tunnelmafia. Die Tunnelmafia.
Also wir sind weit davon entfernt, dass das italienische Mafia-Verhältnisse wären.
Okay, sagen wir die Lobby-Theorie.
Mhm. Natürlich sind es Beziehungen, Vitamin B, es sind Vetterles-Wirtschaftsbeziehungen.
Okay. Also man kann auf jeden Fall sagen, die Tunnelbranche selbst ist überhaupt nicht der Meinung, dass zu viele Tunnel gebaut werden. Ich war da ja bei der Tunnelbranche beim Internationalen Tunnelforum in Berlin.
Würden Sie sagen, es werden zu viele Tunnel gebaut in Deutschland?
Das glaube ich nicht. Also aus meiner Sicht werden nicht zu viele gebaut. Also ich
habe da Roland Leuker getroffen. Leuker leitet die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen, kurz STUFA. Und die STUFA, die hostet das Tunnelforum.
Warum bauen wir einen Tunnel? Warum sind wir fasziniert von einem Tunnel? Weil wir den als Gesellschaft benötigen.
Leuker sagt, wir bauen nicht zu viele Tunnel, sondern eher zu wenig.
Natürlich ist es am Anfang teuer und setzt auch vielleicht viel CO2 frei, wenn ich einen Tunnel baue. Aber ich muss eben auch sehen, dass ich den dann über die nächsten 100 oder vielleicht 200 Jahre nutzen kann.
Das heißt, Tunnel sind aus Ihrer Sicht sogar ein Instrument für mehr Nachhaltigkeit?
Absolut. Also Tunnel sind sehr nachhaltig.
So ähnlich habe ich das da beim Forum schon vorher gehört, in einem Vortrag. Da hieß es dann wörtlich, Tunnel sind fürs Klima ein Fingernagel, den man kaum sieht.
Also ich glaube, wenn wir in Deutschland heute aufhören würden, Tunnel zu bauen, würde das das Weltklima nicht beeinflussen.
Also ich hatte das Gefühl, der Konsens auf diesem Forum war so ein bisschen, ja, Tunnel sind teuer und ja, Tunnel setzen CO2 frei, aber macht trotzdem Sinn, dass wir viele Tunnel bauen.
Aber wäre vielleicht auch ein Grund, weniger Tunnel zu bauen, oder?
Na gut, die Frage ist, will man weniger reisen? Will man weniger fahren? Also wir können natürlich auch auf Häuser verzichten.
Sie gehen wirklich so weit, dass Sie den Tunnel mit einem Haus vergleichen? Also
In gewisser Weise natürlich ja. Also ich sag mal, sicherlich ist der Tunnelbau wesentlich komplexer. Aber auch beim Hausbau können ja Unwägbarkeiten auftreten.
Ich meine jetzt eher im Sinne von den gesellschaftlichen Nutzen. Weil Sie haben ja gerade gesagt, wir könnten auch aufhören, Häuser zu bauen. Als ich gesagt habe, vielleicht sollten wir weniger bauen.
Also wenn niemand mehr fahren wollen würde, dann würden wir ja keine Tunnel bauen.
Wenn man jetzt auf die Webseite geht von der STUFA, dann steht da ja, die STUFA ist eine gemeinnützige, neutrale Forschungsgesellschaft. Ja, die STUFA ist ein gemeinnütziger Verein. Ein Verein, in dem alle wichtigen Bauunternehmen Mitglieder sind. Und alle wichtigen Auftraggeber. Zum Beispiel die Deutsche Bahn.
Ist das dann nicht eher ein Lobbyverband?
Nein, absolut nicht. Also wir sind wirklich kein Lobbyverband, also wir betreiben auch kein Lobbying. Wir sind wirklich an der Sache interessiert und da die DB oder DB InfoGo auch einer der Auftraggeber ist, sind wir froh, dass sie mit an Bord sind.
Also ich habe mich schon gefragt, wie viel Einfluss haben diese Tunnelbauunternehmen? Also bin ich zu jemandem gegangen, der sich damit auskennt.
Genau, mein Name ist Aurel Eschmann. Ich bin Campaigner für Lobbyregulierung bei Lobby Control.
Lobby Control ist ein gemeinnütziger Verein, wie die STUFA. Ja, wie die STUFA, genau. Und Aurel macht da den ganzen Tag nichts anderes, als zu schauen, wie viel Einfluss haben Unternehmen auf die Politik in Deutschland.
Wir sind also die Lobbyistinnen für bessere Lobbyregeln, kann man sagen.
Aurel sagt, das Problem ist nicht Lobbyismus an sich. Also es ist vollkommen okay, wenn ich Geld mit Tunneln verdiene und irgendwelchen Abgeordneten erzähle, wie nachhaltig Tunnel sind.
Aber es gibt halt zwei große Probleme mit Lobbyismus.
Nur wenn ich das mache, dann sollte das auf jeden Fall transparent sein. Und dafür gibt es das Lobbyregister. Also wenn ich versuche, Einfluss zu nehmen auf die Politik, wenn ich mit Abgeordneten spreche oder den Verkehrsminister anschreibe oder irgendwie sonst versuche zu beeinflussen, wie viele Tunnel gebaut werden, dann muss ich mich ins Lobbyregister eintragen.
Wir als BürgerInnen müssen halt nachvollziehen können, was da passiert, wie politische Entscheidungen zustande kommen.
Und dann ist natürlich die Frage, wie groß und wichtig ist mein Tunnelbauunternehmen?
Natürlich ist es nicht das Gleiche, wenn jetzt irgendwie ein kleiner Verein mit 20 Leuten Lobbyismus macht, als ein Multimilliarden-Dollar-Konzern. Die können sich Ex-PolitikerInnen anheuern, die dann ihre Kontaktbücher mitbringen. Die können riesige Parteispenden machen. Und das kann sich dann auch im politischen Einfluss wirklich übersetzen. Und das ist dann ein Problem.
Die Frage ist also, wer sind die Big Player im Tunnelbau? Und was machen die so? Bevor ich Aurel getroffen habe, habe ich ihm schon mal eine Liste geschickt. Eine VDE-8-Liste. Also eine Liste mit allen 27 Tunneln. Und allen Baufirmen, die an diesen Tunneln beteiligt waren.
Und die habe ich einfach mal durch unsere Parteispendendatenbank gejagt. Und da kam raus, dass rund ein Viertel der Firmen hat schon mal an Parteien gespendet.
Wobei Parteispenden an sich auch völlig okay sind. Man darf halt nur keine Gegenleistung erwarten.
Insgesamt zusammen haben diese Firmen in den letzten 20 Jahren ungefähr 200.000 Euro gespendet.
Klingt jetzt erstmal nicht so viel.
Ist auch nicht so super viel, aber es zeigt schon, dass eine gewisse politische Aktivität ist. Parteispenden sind auch nicht automatisch Lobbyismus, aber es ist zumindest immer schon mal ein Indikator für politische Aktivität.
Und es sind ein paar Spenden dabei, die Aurel, sagen wir mal, ein bisschen shady findet. Da wird dann zum Beispiel 12.500 Euro gespendet, bevor der Tunnel gebaut wird. Und nochmal 12.500 Euro, wenn er fast fertig ist.
12.500 Euro ist einfach ein merkwürdiger Betrag. Auf den kommt man eigentlich nur, wenn man 25.000 durch 2 teilt.
Und also, warum sollte man das tun?
Es wirkt so ein bisschen so wie so zwei Raten. Eine vor Baubeginn, also praktisch in der heißen Entscheidungsphase auch des Projektes. Und dann eine, nachdem praktisch der Großteil gelaufen ist, man auf der Zielgerade ist. Mhm. Das ist aber nur eine Spekulation.
Aber Aurel sagt, der eigentliche Big Player im Tunnelbusiness, der steht gar nicht auf der Liste. Der Big Player ist nämlich gar keine Baufirma.
In diesem Tunnelbereich, da gibt es noch einen anderen Akteur. Und der ist viel auffälliger. Und im Vergleich zu dem sind das, was wir jetzt alles besprochen haben, eigentlich wirklich nur Peanuts. Und dieser Akteur ist Martin Herrenknecht.
Martin Herrenknecht, Seniorchef der Herrenknecht AG. Weltweit einer der größten Hersteller von Tunnelbohrmaschinen. Herrenknecht hat zum Beispiel Bohrmaschinen für den Gotthardtunnel gebaut, für den Brenner Basistunnel oder Stuttgart 21. Dann Bohrmaschinen für die Metro. In L.A., Madrid, Sydney, Doha, Dubai, Rio, Guangzhou, Kuala Lumpur, mehr als 1000 Metroprojekte. Bohrmaschinen für den riesigen Tunnel in Istanbul unter dem Bosporus. Bohrmaschinen für Nord Stream 1 und für Nord Stream 2.
Und Brigitte.
Ja, Brigitte und Elga, die den teuersten Tunnel von VDE 8 gebohrt haben, den Finne-Tunnel. Bohrmaschinen von Herrenknecht. Und wenn man jetzt hier schaut nach Parteispenden, also von Martin Herrenknecht, dann ist das schon eine ganz andere Größenordnung.
Der ist ein sehr aktiver Parteispender. Also er hat in den letzten 20 Jahren fast 1 Million Euro gespendet. Und zwar nicht nur an eine Partei, sondern an CDU, CSU, FDP und SPD. Und bei sowas, da kann man dann schon von politischer Landschaftspflege sprechen. Man sichert sich da einen guten Zugang zu verschiedenen Parteien, würde ich sagen.
Und Herrenknecht sagt auch gerne mal, was er von der Politik hält.
Martin Herrenknecht fällt auch immer wieder durch politische Äußerungen aus, also wo er durchaus auch den politischen Diskurs beeinflussen möchte.
Also zum Beispiel, als Stuttgart 21 auf der Kippe stand, damals in Baden-Württemberg, da hat er öffentlich damit gedroht, mit seiner Firma nach Bayern zu gehen oder ins Ausland, wenn das Projekt nicht kommt. Und dann ist da noch der Aufsichtsrat.
Genau, in seinem Aufsichtsrat finden sich auch immer wieder hohe Ex-PolitikerInnen wieder, also sogenannte SeitenwächsterInnen.
Zum Beispiel Günther Oettinger, Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Ex-EU-Kommissar. Gerhard Schröder, Ex-Kanzler. Oder auch Rüdiger Grube, Ex-Bahnchef.
Also ich frage mich so ein bisschen, wie shady ist das alles wirklich? Weil ist doch irgendwie klar, dass wenn Tunnel gebaut werden, dass man sich mit ihm unterhält.
Genau, also da gibt es verschiedene Abgrenzungen. Wenn jetzt eine Behörde der Bundesregierung mit Herrenknecht einfach nur einen Auftrag aushandelt für einen Tunnel, dann ist das kein Lobbyismus. Wenn er jetzt aber auf die Bundespolitik zugehen würde oder sein Unternehmen und da anregen will, dass mehr Tunnel gebaut werden oder dass die Planungen des Verkehrsministeriums so umgestaltet werden, dass dort mehr Tunnel vorkommen, dann wäre das Lobbyismus.
Wobei, wenn Herrenknecht das alles macht, dann wäre das ja auch vollkommen legal. Nur halt Lobbyismus.
Ja, genau.
Also wenn ich mir das jetzt alles so zusammen angucke, also wirklich Ex-Ministerpräsidentin, Ex-EU-Kommissare, Ex-Kanzler im Aufsichtsrat, Parteispenden, die fast auf 1 Million hochgehen und eben diese politischen Äußerungen, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die keinen Lobbyismus betreiben würden.
Also, wenn jemand weiß, ob die Tunnelbranche mitredet bei der Frage, wie viele Tunnel in Deutschland gebaut werden, dann Martin Herrenknecht.
Ja, guck mal da. Da ist ein Schild. Herrenknecht AG.
Nächstes Mal. Teurer Fahren ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM, von Radio 1 vom RBB und dem SWR. Story und Recherche kommen von Johanna Voss und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion: Sten Lorenzen, Stefan Ziegert und Caroline Wollschied. Produktion und Sounddesign: Benjamin Zerdani. Dramaturgische Beratung: Franziska Krenzin, Sarah Meinhold und Niklas Weber. Die Originalmusik kommt von Volker Bertelmann, das Cover von Scarlett Neems und die Audiorecherche hat Christian Kollett gemacht. Executive Producer waren Simone Reuter, Katrin Anna Fierle und Christian Bollert. Besonderer Dank geht für diese Folge an Frieda Kümmerer und Kaspar Schwietering. Und an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange auf uns gewartet habt. Dafür könnt ihr dieses Mal gleich weiterhören. Und wenn euch Teurer Fahren gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Podcast Addict. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.